Was ist typisch Ostfriesisch?
Das Land, die Menschen und ihr Charakter.
Ose, die Insel,
Ebbe und Flut.
Das Essring, die raue Küste.
Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch Ostfriesisch.
Moin, liebe Leute an den Endgeräten und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge dieses Podcasts. Ich begrüße heute Sönke Mein. Sönke ist Gitarrist und Komponist. Er verknüpft in seiner Musik Einflüsse aus Jazz, Weltmusik und klassischer Musik. Er ist mehrfacher Preisträger und, was natürlich für diesen Podcast das Wichtigste ist, er ist Ostfriese. Moin Sönke.
Moin Sabine.
Wir sitzen hier tatsächlich bei mir zu Hause am Küchentisch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, auf der Reise von Hamburg nach Ostfriesland einmal eben in Hude einen Zwischenstopp zu machen.
Ja, sehr gerne.
Mhm. Genau, denn wenn der Podcast rauskommt, ist das Konzert schon vorbei, aber du hast morgen Abend einen Auftritt in Jever im Lokschuppen.
Genau.
Mhm. Genau. Und wirst da wahrscheinlich dann das Konzert spielen, was ich auch schon im Theaterlaboratorium gesehen habe, richtig?
So ähnlich zumindest,
so
ja.
So ähnlich. Okay. Sind die immer unterschiedlich, deine Konzerte?
Ja, also ich habe kein festes Programm und dann irgendwann kommt ein neues Programm, sondern wenn es neue Stücke gibt, dann schleichen die sich manchmal so nach und nach rein und vielleicht traue ich mich morgen bei ein, zwei neuen Stücken. Mal gucken.
Okay. Wir werden heute über dich als Musiker sprechen, über deine Kindheit und Jugend in Ostfriesland und im Mittelpunkt beziehungsweise am Ende des Podcasts sprechen wir auch über das internationale Vrebsumer Gitarrenfestival, das in diesem Jahr zum 12. Mal stattfindet und das du zusammen mit dem Gitarristen Philipp Wiechert und dem Team vom Kulturgulfhof Vrebsum organisierst. War alles richtig,
richtig
so, ne?
Das war alles richtig, sehr gut.
Das ist schon mal gut. Dann fangen wir mal mit dem Gitarristen an. Genau, ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe dich neulich im Theaterlaboratorium in Oldenburg zum ersten Mal im Konzert gesehen. Und ich bin völlig verzaubert nach Hause gefahren.
Ach, schön.
Ja, das muss ich schon sagen. Also es war wirklich so. Und ich sah dich da auf der Bühne sitzen, alleine mit nur einer einzigen Gitarre. Und du hast diesen ganzen Abend gespielt und man hat nicht einen Moment gedacht, das hätte jetzt aber ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Also abwechslungsreicher hätte es nicht sein können. Es war einfach toll. Und vor allen Dingen, es klingt auch ganz oft so, als würden mindestens zwei Gitarren auf der Bühne sein. Und wir kommen später auch noch mal so ein bisschen auf deinen Gitarrenstil zu sprechen.
Mhm.
Das Konzert hat mich einerseits musikalisch ganz, ganz tief berührt. Und andererseits ist es eben auch enorm faszinierend, dir dabei zuzugucken, wie du in vollkommenem Einklang mit deinem Instrument und mit größter Gelassenheit die unterschiedlichsten Techniken scheinbar gleichzeitig anwendest. Und für mich als Musikerin stellen sich da natürlich ganz viele Fragen.
Aber ja,
fangen wir mal an.
Schieß mit. Los.
Wie alt warst du denn, als du die Gitarre für dich entdeckt hast?
Ich habe sie nie, glaube ich, es gab nicht den einen Moment, wo ich gedacht habe, oh, die Gitarre, die ist es. Weil ich bin mit Gitarren aufgewachsen. Ich hatte einfach das Glück, dass mein Vater zwei zu Hause hatte.
Aha.
Und das einfach so das erste Instrument war, was ich so live und in Farbe erlebt habe. Da stand zwar auch ein Klavier, aber da konnte ich als kleines Kind noch gar nicht auf die Klaviatur oben drauf gucken und die Gitarre war irgendwie immer präsent. Und als dann die Frage aufkam, okay, welches Instrument möchte ich gern lernen an der Musikschule, dann ja, war es ganz automatisch die Gitarre. Es gab nie einen Grund dafür so richtig.
Ach, interessant. Also man kann als kleines Kind auch auf Tasten aufmerksam werden, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Wenn man hochgehoben wird, dann ja.
Oder das Instrument vielleicht kein Klavier ist, sondern erstmal nur so eine Tischorgel.
Oh ja.
Aber ist ja auch egal. Das heißt, du warst auch in der Musikschule, dann hast du also richtig von Anfang an auch Unterricht bekommen.
Ja, ich habe ganz großes Glück gehabt, weil ich einen ganz fantastischen Gitarrenlehrer in Aurich an der Musikschule hatte, der Emil Josef heißt.
Mhm.
Und einer war, der mich von Anfang an ja nicht nur sehr, sehr gut ausgebildet hat, was so den klassischen Background, das Fundament angeht, sondern auch mir immer schon gezeigt hat, okay, was noch alles geht auf der Gitarre. Also da stand ganz selbstverständlich, stand halt die klassische Literatur neben Jazz, neben Folk-Tunes, dann haben wir auch mal am Klavier ein paar Jazz-Akkorde gespielt und er hat mal eine Mandoline mitgebracht und er hat so einen Entdeckergeist bei mir entfacht und das habe ich erst sehr spät zu schätzen gelernt. Also ich habe sehr, sehr viel komponiert, als ich dann Teenager war, das kam alles viel später und das ist eher heute so meine Hauptmotivation, dieses Schreiben und die Gitarre immer wieder neu entdecken. Aber die Wurzeln darin liegen in diesem Gitarrenunterricht bei Emil in Aurich an der Musikschule.
Das ist ja toll. Also, dass sich solche, wie sich das dann gefügt hat auch, ne?
Ja, total. Mhm. Ich glaube, also, da waren auch tolle andere Gitarrenlehrer, die größtenteils aber noch klassischer geprägt waren. Und ich glaube nicht, dass da sowas entstanden wäre und ich wahrscheinlich nicht Musiker wäre heute.
Ja. Mhm. Wie viele Jahre hattest du denn dann Unterricht? Also du sagtest, dass du dann später als Jugendlicher angefangen hast zu komponieren und das auch erst später zu schätzen gelernt hast, was da gewesen ist. Wie alt warst du denn in der Zeit, als du im Unterricht hattest?
Also ich hatte den Unterricht von 8 bis 16, also 8 Jahre lang.
Okay.
Und danach, das war so ein fließender Übergang. Ich habe von Emil die Nachricht bekommen, quasi, dass er mich nicht weiter unterrichten kann, weil er wegzieht.
Ach so.
Auf einem Gitarrenkonzert, wo wir zusammen waren.
Mhm.
Und zwar ein Gitarrenkonzert von einem australischen Gitarristen namens Tommy Emmanuel. Der ist so in der Akustikgitarrenwelt. Ja, der König, würde ich mal sagen. Mhm. So, der hat auf der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gespielt und ist halt einfach so ein ganz großes Tier in der Nische.
Ja.
Und der stand eben auch alleine auf der Bühne und hat mit seinem Solokonzert so eine Wucht erzeugt und so viele Emotionen, wie ich das vorher in klassischen Gitarrenkonzerten nie erlebt habe. Das fand ich immer sehr schön und sehr beeindruckend und toll, aber das war nichts, was ich mir für mich selber vorstellen konnte. Und plötzlich steht da jemand mit einer Akustikgitarre und es ist eigentlich wie ein Rockkonzert. Es war wahnsinnig laut und es hatte eine Wucht und es hatte eine Energie, die mich dermaßen mitgerissen hat. Und das war genau an demselben Tag, wo dieser Unterricht quasi stoppte.
Aha.
Und da hat sich für mich sehr viel geändert, weil quasi, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber mein ehemaliger Lehrer hat mir dadurch diesen Schub gegeben, dass ich einfach weitergemacht habe, auch obwohl dann kein Unterricht mehr war. Und dann ging es halt mehr in die kreative Schiene, mehr ins Komponieren, ins oh, jetzt hat der Hund genießt hinter mir. Vielleicht hat man das gehört, mal gucken. Ich weiß nicht. Ja, und das hat aber enorm was mit mir gemacht, weil ich so eine Motivation hatte von diesem Konzert und gleichzeitig aber so ein Fundament hatte von diesem Unterricht.
Mhm.
Und dann ging es irgendwie los, diese Gitarre immer wieder neu zu entdecken, Stücke zu schreiben, auch überhaupt aufzutreten. Das habe ich vorher auch selten gemacht, weil ich mich eben im Rahmen von so klassischeren Konzerten gar nicht auf der Bühne gesehen habe. Und dann ist sehr viel ins Rollen gekommen. Ja, aber ich habe Emil sehr viel zu verdanken.
Ja, sehr schön. Und danach hast du dann bis zum Studium praktisch autodidaktisch, kann man das, ja,
genau.
Im Prinzip dann doch, also das kompositorische und kreative Entdecken des Instruments, da hast du …
Ich habe alleine weitergemacht. Ich bin ab und zu mal auf Workshops gefahren von Leuten, die mich interessiert haben. Habe mal ein paar Stunden dann vor der Aufnahmeprüfung zum Studium habe ich mal wieder ein paar Stunden genommen.
Mhm.
Aber regelmäßigen Unterricht hatte ich danach nie wieder bis zum Studium dann.
Ja, wo hast du studiert?
In Dresden war ich.
Da hast du auch ganz lange gewohnt, bis du dann jetzt wieder nach Hamburg gezogen bist. Ne?
Richtig,
ja, genau.
Ja, Dresden ist ein super Ort, um Gitarre zu studieren, weil es dort einen Studiengang gibt, der ziemlich das abbildet, was ich vorher eh schon gemacht habe, der nämlich deutlich kreativer ist als so dieses typische Klassik-Gitarrenstudium, was du an den meisten anderen Musikhochschulen hast. Und an den meisten Musikhochschulen musst du dich entscheiden, Klassik oder Jazz. Und Jazz bedeutet meistens E-Gitarre.
Ja.
Und ich wollte beides nicht. Und da gab es für mich nur Dresden, weil das ist teilweise sehr klassisch, aber darauf aufbauend eben auch sehr kreativ. Und dann geht es irgendwann darum, was ist deine musikalische Sprache? Und da kam dann vieles bei mir zusammen. Also diese eigenen kreativen Wurzeln, damals auch auf der Western-Gitarre, die so nach dem Unterricht an der Musikschule sich entwickelt haben, aber eben auch das klassische Fundament von vorher. Das fügte sich dann im Studium alles ganz gut zusammen, zu was Eigenem, hoffentlich.
Jetzt muss ich glatt mal fragen, spielst du Auf Nylonseiten oder auf?
Ja, hauptsächlich.
Ja, ja. Okay.
Auch so eine Geschichte, was, es ist relativ ungewöhnlich, glaube ich. Es, auf Nylonseiten hat man hauptsächlich klassische Konzerte.
Mhm.
Diese Idee, die Gitarre zu verstärken und eher so als One-Man-Band zu betrachten und eben auch dem Ganzen vielleicht mehr Bass hinzuzufügen und das Ganze größer klingen zu lassen, als die Gitarre eigentlich ist. Das kennt man eher von der Western-Gitarre, von der Stahlseitengitarre. Und das Ganze jetzt aber auf die klassische Gitarre zu übertragen, ist auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ein paar andere machen das auch. Aber auch wieder so eine Spielwiese, wo es noch neue Dinge zu entdecken gibt. Mhm. Und deshalb sehe ich mich da gerade so ein bisschen mehr. Aber Stahlseiten liebe ich auch. Und,
ja.
Ich entscheide mich fürs Touren meistens für die Nylon-Seite.
Okay, stimmt. Du arbeitest auch mit Effektboards, ne?
Also ja, genau.
Ganz, ganz leicht nur, aber.
Ja, halt alle, keine Effekte, die Spaß machen, weil man dann schöne Sounds irgendwie hinzufügt, sondern alles Geräte, die viel zu teuer sind und dauerhaft an sind und die man im Idealfall gar nicht bemerkt,
die
Gitarre aber besser und größer klingen lassen als gewöhnlich.
Und was weiß ich, hier mal einen Hall drauf und wenn du dann Flageolets spielst, dass das dann teilweise ja wirklich klingt, wie als hättest du eine Stahlseitengitarre. Also so hätte ich, habe ich das jetzt noch so in Erinnerung.
Genau, also man fügt der Gitarre quasi Frequenzen noch hinzu, die eigentlich gar nicht so da sind. Man versucht das, was da ist, möglichst natürlich abzubilden, aber gerade so im Bassbereich, da kriegt es dann auch irgendwie eine Power und eine Wucht, als wäre eben ein Bassist oder ein Cello vielleicht gleich mit dabei. So, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich verfolge.
Ja, das hatten wir vorhin gesagt, wir wollen nicht zu nerdig werden.
Ja, jetzt ist Schluss. Schluss damit.
Und jetzt fällt mir aber gerade doch noch eine Frage ein, die ich mir nicht aufgeschrieben hatte, die hier nicht steht, weil du sagtest, das klingt ja dann wie auch teilweise wie ein Cello. Du spielst ja nicht immer alleine auf der Bühne. Du hast ja auch wunderbare Kollegen an deiner Seite. Jetzt ist gerade das neue Album Im Erscheinen sozusagen. Ja, es ist ja wahrscheinlich schon fertiggestellt, aber die letzte Single, die jetzt erschienen ist, ist das die letzte? Droplets?
Droplets war die vorletzte.
Die vorletzte.
Jetzt ist Train Home erschienen. Ah. Und wenn der Podcast draußen ist, ist zumindest noch Bench on the Hill erschienen, die dritte Single.
Mhm.
Im Duo mit Bjarke Fellgren an der Geige und der Bratsche, mit dem ich sehr, sehr gern zusammenarbeite. Ich will beides nicht missen. Also diese Solo-Konzerte, wo man einfach alles tun und lassen kann auf der Bühne und keiner funkt einem irgendwie dazwischen, das hat seinen ganz besonderen Reiz. Aber eben auch Duo-Partner, die einen inspirieren. Und ich war, bevor ich mit Bjarke zusammengespielt habe, war ich lange Fan von ihm und finde ganz toll, weil wie er die Geige bearbeitet, weil das eben auch so unorthodox und so kreativ ist, wie ich die Gitarre betrachte. Mhm. Da sind so zwei Spielkinder zusammengekommen, die halt sich das Ding angucken und sagen, ja, das ist jetzt hier vielleicht eine 300 Jahre alte Geige, aber im Grunde ist es nur eine Holzbox mit Saiten drauf.
Mhm.
Gucken wir mal, was wir damit alles anfangen
da
können.
Da kann man auch drauf trommeln.
Richtig, zum Beispiel, ja.
Und einen Pianisten habt ihr da auch noch bei Droplets?
Ja, richtig. Als Gast haben wir einen ganz tollen Pianisten, Clemens Christian Pötsch heißt der, wohnt in Leipzig. Den ich auch über dieses Umfeld der Dresdner Hochschule schon vor Jahren kennengelernt habe. Ein ganz wundervoller Pianist, der auch ganz tolle Soloalben gemacht hat, die ich im letzten Jahr einfach sehr viel gehört habe. Und als dann die Idee aufkam für so ein paar Stücke fürs neue Album, könnte Klavier passen, da kam uns dann Clemens gleich in den Sinn.
Ja, toll.
Ja.
Schön. Jetzt komme ich nochmal wieder zurück auf Ostfriesland zu sprechen. Du bist ja nun in Ilo aufgewachsen und ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, also ich habe mir aufgeschrieben, das war so der erste Gedanke, den ich hatte, als ich von diesem Konzert nach Haus fuhr. Du spielst wirklich, als hättest du in deinem Leben nie was anderes gemacht, als Gitarre zu spielen.
Ja.
Und
fast richtig.
Ja, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist jetzt eine etwas provokante Frage, aber muss ich aus Friesland danken, dass es dir so wenig Anreize bot, sodass du dich dann an die Gitarre geklammert hast?
Ganz ehrlich, ich war schon immer so ein bisschen der Eigenbrötler als Kind auch. Und ich habe das geliebt, alleine in meinem Zimmer zu sitzen mit einer Gitarre und nach schönen Akkorden zu suchen. Das war einfach eine absolute Faszination. Ich habe auch andere Hobbys gehabt, also keine Sorge, ich habe auch Fußball gespielt und Tennis und habe auch andere Leute gesehen ab und zu, aber das war so als, selbst als ganz kleiner Junge. Ich habe dann irgendwann mir selber quasi Lesen beigebracht und immer mal meine Eltern gefragt, wie das denn da alles funktioniert. Und habe mir ganz viel so selber alleine irgendwie erarbeitet. So habe ich irgendwie getickt als Kind. Und die Gitarre war dann einfach nur ein weiteres Feld von vielen, wo ich mich dann so reinbegeben habe und einfach für mich sein konnte über Stunden und die Zeit um mich rum komplett vergessen habe. Und das ist so das, was da übrig geblieben ist aus dieser Zeit, wo ich das bis heute ja genauso mache irgendwie. Und wo ich alles um mich rum vergesse und manchmal dann mein Zeitgefühl einfach erlischt und ich dann da gefühlt irgendwie an drei Takten gearbeitet habe, aber irgendwie ist der ganze Nachmittag plötzlich vorbei und das passiert da halt heute noch, aber als Kind war das so ein Ding irgendwie, es passierte öfter. Ich war nicht so das allersozialste Kind, glaube ich.
Und in der Schule, wie war es da?
Ähnlich. Also ich habe eine Klasse übersprungen damals, auch weil ich irgendwie aus Langeweile mir Lesen schon beigebracht hatte und hatte längere Zeit, war es nicht so einfach, dann Anschluss zu finden, wenn man immer der Jüngste war.
Ja.
Da hat die Gitarre mir irgendwann sogar geholfen, dann eher so Richtung Oberstufe tatsächlich, um mehr Anschluss zu finden. Ich habe die dann einfach ganz oft auch mit in die Schule genommen einfach und in der Pause ein bisschen gespielt. Und dann gab es noch ein paar andere, die auch Musik gemacht haben. Und das war dann so mein Weg zu socializen und Anschluss zu finden. Das war ein ganz gutes Werkzeug. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, Ostfriesland hat da ein bisschen was bewirkt, weil letztendlich Ilo hat zwar viel geboten, es gab den Sportplatz, es gab das Iler Meer, es gab den Wald, aber eben nicht so viel, dass ich ständig unter Leuten, ständig abgelenkt, ständig unter tausend verschiedenen Aktivitäten irgendwie war, sondern es hat schon einfach, also dieses kleine Dorf hat einfach den Raum geboten, die Gitarre so zu erforschen, wie ich es dann gemacht habe. Also ziemlich, ziemlich extrem sogar.
Und es ist ja auch viel Ruhe da in der Umgebung, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt in einer Stadt lebt und da hat man eine ganz andere Geräuschkulisse.
Ja.
Und in Ilo ist es ja nun wirklich eher leise, denke ich mal. Vielleicht fährt hier und da mal ein Trecker vorbei, dann wird es lauter. Aber ansonsten ist das ja schon, wenn man in so einem kleineren Dorf aufwächst, das kenne ich ja aus Klostermoor auch, da ist ja dann nichts los und dann ist es eben auch wirklich leise. So.
Ja.
Und dann kann man die Töne auch ganz anders in sich hören.
So. Das habe ich damals gar nicht zu schätzen gewusst, aber heute.
Also,
wenn ich jetzt zurückkomme zu meinen Eltern und es ist gutes Wetter und ich sitze im Garten und packe die Gitarre aus und der ist auch so schön eingewachsen, dass man da jetzt nicht irgendwie auf dem Präsentierteller sitzt. Also da habe ich schon so viele Stücke geschrieben und auch einfach erarbeitet, geübt. Und das ist, finde ich, wahnsinnig schön und inspirierend, einfach da draußen Musik zu machen und trotzdem in so einem geschützten Raum zu sein. Das habe ich in Hamburg definitiv nicht. Wir haben so einen kleinen Grünstreifen vor unserem Wohnzimmerfenster, aber wenn ich da spielen würde, wäre da auch eine Menschentraube wahrscheinlich.
Ah ja. Woher holst du deine Inspiration woher holst du die? Das ist ja ein komischer Ausdruck. Wie kommt die zu dir oder wodurch bekommst du deine Inspiration?
Ich glaube, ich versuche einfach offen zu sein für dafür verschiedenste Erlebnisse, darin Musik zu suchen. Ich glaube nicht, dass ich, also wie du schon gesagt hast, man kann nicht planen, inspiriert zu sein. Man kann dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen eher inspiriert ist als in anderen Situationen. Wenn man jetzt super abgelenkt ist, ständig am Handy hängt und so, dann wird das jetzt nicht passieren, dass man die Idee hat für ein neues Stück. Aber das passiert einfach. Und wenn ich mir meine letzten Stücke so angucke, das hat in den seltensten Fällen irgendwas mit Gitarre zu tun, die ursprüngliche Inspiration. Manchmal ist es zwar was Musikalisches, dann habe ich zum Beispiel auf dem Klavier ein bisschen rumgeklimpert und es klang irgendwie schön und dann dachte ich, dann habe ich auf der Gitarre versucht rauszufinden, was denn das da gerade war, was ich auf dem Klavier gemacht habe, weil ich kann überhaupt kein Klavier spielen, so ist es. Aber sehr gut, weil da kann ich mich dann noch überraschen.
Ja.
Und dann versuche ich das auf die Gitarre zu übertragen. So entstehen manchmal Stücke, aber ganz oft gibt es eine konkrete Hintergrundgeschichte zu Stücken. Sei es zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich an das eine Stück im Laboratorium, das ist inspiriert von einem YouTube-Video, wo ich eine kleine tanzende Spinne gesehen habe.
Ja,
das
genau.
Das wurde mir einfach von diesem manchmal beängstigend gut funktionierenden YouTube-Algorithmus vorgeschlagen, der plötzlich dachte, oh, Sönke wird ja bestimmt eine tanzende Spinne aus Australien interessieren. Und das hätte ich nicht gewusst, aber es hat mich interessiert. Und das war einfach so ein kleines Video, wo diese winzige Spinne auf einem Blatt hin und her läuft und einen Balztanz aufführt, um eine andere Spinne zu beeindrucken.
Mhm.
Und wenn da schon dieses Tier tanzt und es wirklich sehr lustig und abstrus aussieht, dann braucht diese Spinne Musik. Und dann habe ich nichts anderes gemacht, als dieses Video stumm geschaltet und die Gitarre genommen und habe dazu gejammt, bis ich irgendwie einen Groove hatte, der zu diesem Video passte.
Ja.
Und so ist dann eine Idee für ein neues Stück entstanden, was dann jetzt dieser kleinen Spinne gewidmet ist. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen, aber ich könnte dir wahrscheinlich zu fast allen Stücken, die ich zumindest gerade im Repertoire habe, so eine Geschichte erzählen, die erstmal mit Musik nicht so viel zu tun hat.
Mhm. Stimmt, auf das Element Geschichten erzählen auf der Bühne kommen wir gleich auch noch kurz zu sprechen. Ja. Aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken bei dieser bei diesem Spinnenvideo.
Ja.
Ich habe mir das hinterher dann angeguckt.
Ah, okay.
Ne? Ja. Und ich hatte gedacht, vielleicht gibt es ja jetzt sogar auch ein Video von einer tanzenden Spinne, das mit deiner Musik unterlegt ist.
Ja, das müsste ich mal machen. Bisher hat es noch keiner gemacht, glaube
so.
Ich. Aber was passiert ist neulich, ist, dass ich eine Story auf Instagram gesehen habe.
Mhm.
Da hat jemand mich auf der Bühne gefilmt, also jemand aus dem Publikum.
Ja.
Ich spiele das. Und man sieht, wie in der Reihe davor jemand parallel zu meinem Konzert dieses Video guckt. Das heißt, indirekt gab es das dann schon mal. Da hat man halt irgendwie mich live und dieses Spinnenvideo auf einem ganz kleinen Handy-Display. Ja, also müsste man tatsächlich noch mal machen. Muss ich mal bei irgendeinem BBC-Tierfilmer nach den Rechten fragen, ob ich das benutzen darf.
Ja, weil das wäre schon, das wäre schon toll.
Ja, das wäre schon gut, das stimmt.
Genau. Ein Geschichtenerzähler bist du auch noch. Und zwar holst du dein Publikum beim Konzert durch die Geschichten vorab in das Geschehen rein. Das heißt also, wie soll ich das ausdrücken? Du erzählst eine Geschichte und also ich könnte jetzt im Nachhinein zum Beispiel tatsächlich auch sagen, wenn ich jetzt ein Musikstück von dir höre, welche Geschichte du dazu erzählt hast, weil das wirklich so wunderbar miteinander verflochten ist. Und dieses ist jetzt ja eine Geschichte über die Entstehung des Stücks, also ne, wie du auf die Idee gekommen bist, dieses Stück zu schreiben. Erzähl noch mal ganz kurz, wie diese Spinne heißt, für diejenigen, die das jetzt hören und dann sagen, dann, das will ich jetzt auch noch mal sehen.
Genau, die Spinne heißt Sparkle Muffin. Das ist dann auch eine Steilvorlage für einen Stücktitel, wenn man dieses Wort sieht, Glitzermuffin. Dann gibt es aber diese, ich glaube, wenn man das Video finden will, muss man Peacock Spider eingeben, also Pfauenspinne.
Genau.
Sparkle Muffin ist quasi so eine Unterart, die dann nochmal besonders farbenfroh aussieht.
Mhm.
Ja, aber da findet man das.
Genau, also alleine so ein Spinnenvideo anzugucken, ist tatsächlich auch interessant.
Und die sieht auch nicht so schlimm aus. Ich habe auch eine Spinnenphobie, aber die ist ganz klein und ist nicht so schlimm.
Also eigentlich denkt man gar nicht wirklich an eine Spinne. Das sieht schon sehr drollig aus.
Genau, ja.
Genau. Du erzählst eigentlich ja vor jedem Stück eine Geschichte, oder? Ist das
fast,
so? Ja. Gehört das zu deinem Konzept? Also hast du dich irgendwann mal entschieden, so das mache ich so?
Ich habe irgendwann mal mich dazu entschieden, relativ viel zu erzählen, weil mir wichtig ist, die Musik, die ich mache, instrumentale Gitarrenmusik, die zugänglich zu machen für Leute, die eben dann auch nicht selber Gitarre spielen. Und ich sehe in der Musik das Potenzial, jeden damit zu erreichen, aber es braucht dann diesen zusätzlichen Kniff, so diese Brücke über die Geschichte. Und am Anfang habe ich das nicht so viel gemacht und das lag aber dann auch daran, dass sich so Geschichten ja auch erstmal ansammeln müssen, weil ich bin jetzt keiner, der sich irgendeine Geschichte ausdenkt und die dann erzählt, sondern die müssen auch schon wirklich so passiert sein.
Ja,
und
das merkt man auch.
Jetzt, also, wo man das irgendwie 15 Jahre macht, dann hat man auch genug Geschichten, um dann zu fast jedem Stück einfach auch was Gutes zu erzählen.
Mhm.
Aber das ist dann natürlich ein sehr entscheidender Programmpunkt. Und ich finde es furchtbar, wenn man irgendwie Konzerte sieht und dann besteht der Teil zwischen den Stücken immer nur aus. Und das nächste Stück heißt so und so. Und es wurde geschrieben, so ein bisschen Daten abrufen.
Mm-hmm.
Das interessiert ja niemanden oder das berührt ja niemanden.
Genau.
Das stellt keine Verbindung her. Und Ich glaube, je besser die Geschichten geworden sind, desto mehr habe ich dann auch erzählt. Und das funktioniert ganz gut. Und dass ich diesen Begriff Geschichtenerzähler oder Storyteller irgendwie bei mir jetzt auch so ein bisschen vor mir herschiebe, das liegt einfach daran, dass ich so viele, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, so viele Einflüsse, musikalische Einflüsse habe, dass wenn Leute fragen, was machst denn du eigentlich?
Genau.
Dass ich dann nicht anfange aufzuzählen, ja, ich bin ein Gitarrist, der spielt halt so Fingerstyle. Fingerstyle erkläre ich gleich, aber da sind so verschiedene Stilistiken drin, Jazz und Weltmusik und Folk und dann noch so ein bisschen Film. Du kannst da Stunden irgendwie im heißen Brei rumreden. Und stattdessen habe ich dann irgendwann auf meine Website geschrieben, Guitarist, Composer, Storyteller. Also, hey, ich benutze die Gitarre, um Geschichten zu erzählen, musikalisch. Aber eben auch zwischen den Stücken und das ist alles, was ich mache und da ist dann völlig egal, in welche Schublade dieses oder jenes Stück reinpasst.
Mhm. Das stimmt, die Stücke erzählen ja auch Geschichten.
Ja.
Und die erzählst du dann praktisch vorher,
genau.
Sozusagen.
Ja.
Toll. Ich fand ja sehr amüsant, wie du dann erwähntest, dass du mal eine Walzerphase hattest und dann praktisch jeden Morgen sozusagen innerhalb deiner Morgenroutine, wie man das so macht, nach dem Zähneputzen eben mal einen Walzer komponieren.
Genau, ja.
Und da war natürlich das Publikum dann am Lachen.
Ja, ich habe dann, glaube ich, halt noch so gefragt, kennt ihr doch, ne?
Ja, also genau, irgendwie. Ja, genau.
Ja, nee, ja, manchmal kann man das auch nicht planen, so, also gerade diese kreativen Sachen, wenn man dann einmal so drin ist und man hat dann irgendwie einen Walzer geschrieben und hatte dann vielleicht auch ganz viele Ideen, die eigentlich gut waren, die man aber trotzdem für das Stück dann verworfen hat, dann bleibt man manchmal in so einem Metier für mehrere Wochen irgendwie drin und da gab es wirklich mal so eine Phase, wo ich eigentlich nur noch im Dreivierteltakt geschrieben habe und irgendwann dann bewusst gesagt habe, so Schluss, jetzt muss mal wieder irgendwas anderes her. Aber das ja, passiert einfach. Und ich finde es ganz schön, dass sowas einfach nur passiert und man das nicht plant. Und je nach Geschichte oder je nach Ursprungsinspiration so Stücke sich so verschieden entwickeln können.
Mhm.
Und manchmal schreibt man ein total klassisches Stück, dann plötzlich irgendwie ein Reggae und dann irgendwie, was weiß ich, irgendeine Filmmusik oder ein Folkstück oder so. Und dass das aber alles so hintereinander einfach passiert, ohne dass man das plant.
Mhm.
Ja, das begeistert mich irgendwie nach wie vor, dass das auf der Gitarre auch so gut funktioniert.
Also mich begeistert das auch gerade, wie du das alles so beschreibst, wie das abläuft. Im Grunde genommen erklärst du hier eigentlich auch gerade, wie Kreativität, also funktionieren kann man nicht sagen, weil das ist ja nichts, was irgendwie funktioniert, sondern wie das abläuft oder wie Kreativität gestaltet ist oder sich gestaltet. Und das setzt ja voraus, dass du eine Offenheit hast, dich im Grunde genommen auch auf jeden Musikstil einzulassen. Wenn du irgendwo bewerten würdest und sagen würdest, nee, also ein Reggae, das geht gar nicht, das kann man doch bei dem Stück nicht machen, dann wäre es schon vorbei. Dann würdest du der Kreativität ein Stoppschild vor die Nase halten und dann würde die sagen, tschüss, danke schön, dann suche ich mir jemand anders.
Genau, so, und das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel nicht Klassik studieren wollte, sondern weil ich irgendwie all diese Sachen nebeneinander stehen haben möchte. Und wie gesagt, dieser kindliche Entdeckergeist, der damals im Gitarrenunterricht in Aurich bei mir da entstanden ist.
Ja.
Einfach dieses Instrument sich anzugucken und zu sagen, was geht denn damit heute? Das möchte ich mir irgendwie bewahren. Und das ist so eine Hauptmotivation. Jeder, der da irgendwie mir irgendeine Grenze setzen möchte, der ist irgendwie raus. So, das geht irgendwie nicht. Und
sehr
bei Kreativität,
schön,
glaube ich, ist ganz wichtig noch zu sagen, es gibt, wenn man jetzt so ein Stück schreibt, wenn man es auf Musik übertragen möchte, es gibt zwei Phasen. Das eine ist die Inspiration, die kann man nicht planen, die passiert, man muss sie nur irgendwie bemerken. Und das, wenn man das irgendwie schafft, halbwegs in Musik zu gießen und sei es nur eine Folge aus 3-4 Tönen oder so, dann kommt die zweite Phase und das ist Komponieren. Und Komponieren hat nicht mehr unbedingt was mit Kreativität oder mit Inspiration zu tun, sondern da ist auch einfach sehr viel Handwerk dabei. Wenn man eine Idee hat und die Geschichte ist gut und man fühlt sich da irgendwie angefixt von, man will daraus was machen, dann braucht es manchmal nicht mehr Ideen für ein gesamtes Stück. Also ich habe manche Stücke geschrieben, da war die Ursprungsidee, waren 3-4 Töne und der Rest, also da kam keine weitere Idee in dem Sinne mehr dazu. Der Rest war alles, was kann ich jetzt mit dieser Idee anstellen?
Mhm.
Und das ist auch irgendwie ganz, ganz schön, so dass man manchmal auch gar nicht inspiriert sein muss, um Sachen zu schreiben, wenn die Idee halt schon da ist. Dann kann man sich auch einfach mal hinsetzen, jetzt habe ich hier 15 Minuten Zeit, jetzt schreibe ich hier mal ein paar Takte.
Toll.
Weil die Inspiration ist ja schon da.
Mhm. Klasse. Darüber könnte man fast eine ganze Podcast-Folge machen.
Machen wir einen neuen Podcast immer.
Genau. Ja. Bevor wir jetzt gleich auf das Gitarrenfestival zu sprechen kommen, möchte ich erstmal auf einen bevorstehenden Auftritt bei der Internationalen Gitarrennacht Delmenhorst hinweisen. Insofern gibt es da auch eine Verbindung, ne? Weil das, diese Gitarrennacht wird ja organisiert von Dellkultur und Detlef Blanke, der in meiner Band Bass spielt, organisiert halt eben diese internationale Gitarrennacht. Ihr habt euch ja auch schon kennengelernt.
Richtig,
ne?
Wir haben telefoniert, ja.
Ja, genau. Er freut sich auch schon sehr. Und am 22. November spielst du dann in der Markthalle in Delmenhorst ein Konzert. Und es werden noch weitere Künstlerinnen und Künstler auftreten. Es wird noch Christina Lux und Oliver George werden noch einen Part spielen. Und John Gomm.
John Gomm, genau.
Ja. Genau. Kennt ihr euch schon alle persönlich?
Ja. Ja, wir haben uns alle schon. John habe ich vor anderthalb Wochen in Eindhoven auf einem Festival getroffen. Also die Gitarrenwelt ist klein, da trifft man sich irgendwie. Und Christina Lux habe ich vor vielen, vielen Jahren schon das erste Mal gesehen und zwischendurch auch immer wieder gesprochen. Ich habe sogar mal mit Christina Lux, das war einer meiner ersten Auftritte überhaupt, da haben wir uns die Bühne geteilt bei Rock an der Mühle in Beromafehn.
Ach.
Also da gab es tatsächlich im tiefsten Ostfriesland wie so ein Doppelkonzert abends. Ich glaube, vielleicht gab es sogar noch einen dritten Act, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das muss 2010, 2009, so in dem Bereich gewesen sein, als ich gerade so angefangen habe, meine eigene Musik zu machen. Da habe ich Christina Lux das erste Mal kennengelernt, ja, und seitdem natürlich öfter.
Sie ist
öfter
ja auch gesehen. Sehr, sehr kreativ mit ihrer Gitarre, also
klar.
Das ist toll. Ich habe bei ihr mal, ich kenne sie auch persönlich, ich habe bei ihr mal ein Songwriting oder zwei Songwriting-Workshops sogar gemacht. Einmal einen ganz alleine, also wir beide waren da ganz alleine. Und dann habe ich nochmal einen selbst organisiert hier in Hude.
Oh, schön.
Hatten wir sie hierher eingeladen. Und bei diesem Workshop ist dann mein Song Flinnekes entstanden.
Ah,
ja,
okay.
Genau.
Ach,
also toll. Der ist da sozusagen zur Welt gekommen. Also den habe ich dann eben hinterher auch noch, musste ich da ja noch dran weiterarbeiten. Aber das war der Workshop, der sozusagen mich inspiriert hat zu diesem Song.
Ach toll, das ist doch schön,
genau.
Wenn man sich so gegenseitig inspiriert.
Das stimmt. Also spätestens da werden wir uns dann auch wiedersehen, denn das würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen.
Das freut mich.
Genau, beim Gitarrenfestival, da sage ich gleich noch, warum ich noch nicht sicher bin, ob ich da wirklich dran teilnehmen werde. Aber das sage ich am Ende. Genau, das internationale Frebsumer Gitarrenfestival. Das findet jedes Jahr am 1. Septemberwochenende statt. Und das gibt es jetzt seit 2011. Es ist deswegen jetzt die 12. Ausgabe, weil durch die Corona-Zeit 2 Jahre wahrscheinlich ausgesetzt worden.
Genau, richtig.
Genau. Und wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Nee, das hatten wir nicht im Podcast besprochen, sondern vorab. Wer das mit organisiert? Also, dass du das zusammen mit Philipp Wichert organisierst und dem Team vom Kulturgulfo Frebsum. Und genau, doch, das war alles schon richtig.
Hatte ich doch schon gesagt.
Wie kam es denn dazu, dass du dieses Festival, hast du das ins Leben gerufen? Also war das deine Idee oder erzähl.
Also die Idee war meine, aber alleine ins Leben rufen kann man so ein Ding nicht. Was passiert ist, dass ich um die Zeit so die ersten Tourneen gespielt habe. Also die ersten größeren Auftritte kamen so um 2009, 2010 rum. Und dann auch so die ersten Festivals, wo man eben viele andere Musiker kennengelernt hat, die auch alle so Alleinkämpfer, Einzelkämpfer waren und durch die Gegend getourt sind und tolle Sachen gemacht haben. Und irgendwie, dadurch sind natürlich auch erstmal Freundschaften entstanden. Ich habe auch den Philipp Wichert auf einem Gitarrenfestival kennengelernt und wir haben dann irgendwie mal ein bisschen was zusammen gespielt und
Gibt auch ein paar schöne Videos von euch
bei
YouTube.
Ja, spielen bis heute zusammen.
Ja, genau, ganz tolle
nie
Musik.
Wieder aufgehört damit. Und die Grundidee war dann, wie wäre es denn, wenn wir mal an einem Abend so eine Handvoll von diesen jüngeren, noch unbekannten Musikern aus dieser instrumentalen Gitarrennische auf eine Bühne holen. Mhm. Und eigentlich eine komplett bekloppte Idee, weil unbekannte Künstler, die noch kein Publikum haben, aber davon dann viele. Das ist eigentlich nie kein Konzept, was funktioniert.
Minus und Minus ergibt Plus.
Genau. Irgendwie war es dann aber so. Ich habe dann Holger Rodig, damals noch vom Verein Landkultur Frebsum, quasi der Vorgängerverein von unserem jetzigen Festivalverein, angerufen und gesagt, Holger, du bist jetzt hier so die Location, die am nächsten dran ist von ILO, wo ich gerade noch wohne und wo ich mir das vorstellen kann.
Okay.
Wie wäre es denn? Wollen wir das mal machen? Und Holger hat aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen gesagt, machen wir. Alle haben damals aber gedacht, das wird eine einmalige Sache. Dann ist es aber aus irgendwelchen Gründen so gut angelaufen, es waren so viele Leute da, dass wir gesagt haben, naja, das müssen wir jetzt schon ein zweites Mal machen. Und dann haben wir ganz mutig beim zweiten Mal gesagt, ja, wir machen es jetzt zwei Tage. Obwohl, so mutig war es gar nicht. Eigentlich war es mutiger, all diese Leute am selben Tag stehen zu lassen, weil das war schon ein ganz schöner Marathon. Aber ja, learning by doing, Sachen ausprobieren. Und ja, wir haben damit nicht wieder aufgehört. Die Resonanz war super und es ist auch für mich dann so eine Spielwiese geworden, ein bisschen auch Leute einzuladen, mit denen ich gerne mal spielen möchte, die ich gerne mal live sehen möchte, die ich supporten möchte. Und da irgendwie so eine Möglichkeit zu haben, ist natürlich ganz toll irgendwie jetzt so als künstlerische Leitung. Und die Ehrenamtlichen, die dann vor Ort in Frebsum das Ganze organisieren, das ist halt auch eine besondere Situation. Das ist einfach das halbe Dorf, die da an einem Strang ziehen,
toll,
so eine tolle Kulturveranstaltung auf die Beine zu stellen, wo einfach viel Zeit und viel Arbeit reingeht. Und ja, also ich genieße das sehr, diese Möglichkeit zu haben und habe da eine sehr, sehr große Wertschätzung für das Umfeld dort und genieße das einfach. Und jetzt machen wir es zum 12. Mal und laden uns wieder Leute ein, die wir einfach sehr gerne mögen. Und wie vorhin schon gesagt, die Gitarrenwelt ist eh so familiär und verknüpft, man kennt sich irgendwie. Und jetzt gibt es halt einmal im Jahr ein Familientreffen.
Das ist toll.
Ganz schön.
Klasse. Und hattet ihr von Anfang an das Konzept mit Konzerten und Workshops?
Relativ schnell. Ich glaube, beim ersten Mal gab es keine Workshops, aber beim zweiten Mal dann. Obwohl, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht gab es auch beim ersten Mal schon was. Es ist aber so bis heute, dass die Konzerte der Hauptteil sind, weil dieses Festival ist genau, wie ich das vorher zu meiner eigenen Musik gesagt habe, ist nicht für andere Gitarristen gedacht, sondern für alle. Das heißt, eigentlich sind es erstmal nur zwei Konzertabende, wo jeder hinkommen kann, wo wir einfach sehr abwechslungsreiche Abende aus jeweils drei kurzen Konzerten haben.
Ja.
Und diese Workshops und die Open Stage und die Gitarrenausstellung, das ist dann so ein bisschen das, was noch dazukommt, was es abrundet für die Gitarrenliebhaber, die da sind, die auch zum Teil sehr weite Strecken fahren. Aber also hauptsächlich geht es um die Konzerte und dann gibt es noch diesen Rahmen, wo das dann noch stattfindet.
Ja, toll. Und man kann eben ja auch beides getrennt buchen, ne? Also man kann auch nur zu den Konzerten kommen. Ich werde auf jeden Fall den Ticket-Link und die Homepage verlinken in den Shownotes unter dem Podcast und so und auf der extra Seite, die ich auf meiner Homepage noch machen werde.
Ja.
Genau, also da werde ich dann auf jeden Fall alle Links reinpacken, dass man das schon finden kann. Genau, die Preise sind sehr günstig, habe ich vorhin so festgestellt.
Ja.
Und da habe ich nur gedacht, davon könnt ihr im Leben nicht alle Kosten decken. Du sagtest gerade schon, dass es einen Verein gibt.
Ja.
Wie heißt der nochmal?
Der Verein heißt einfach Internationales Frebsumer Gitarrenfestival e.V. Das sind quasi die Ehrenamtlichen aus Frebsum. Und Philipp und ich klinken uns da als künstlerische Leiter mit ein.
Ja.
Und man kann Fördermitglied werden. Da wolltest du vielleicht auch drauf hinaus.
Genau, das wollte ich auch auf jeden Fall.
Ja, richtig. Ja. Das heißt, wir haben auch einige Fördermitglieder. Da gibt es den Antrag auch direkt auf der Website. Wenn jemand uns unterstützen möchte, geht das da ganz easy. Da könnt ihr einfach diesen Antrag als PDF runterladen, euch das angucken und dann uns zuschicken. Und
Mit 5 Euro im Monat ist man schon dabei, ne?
Ist man schon dabei, also, genau.
Man kann das natürlich
jetzt
aufstocken.
Ja,
aber
klar, man kann es selber bestimmen, aber man muss da jetzt nicht wahnsinnig viel geben. Und das stimmt schon. Uns ist natürlich wichtig, Künstler fair zu bezahlen.
Ja.
Aber trotzdem ist uns auch wichtig, die Eintrittspreise nicht allzu hoch zu halten, damit eben sich das auch jeder leisten kann.
Ja.
Und das geht nur mit Fördermitgliedern. Wir haben eine zusätzliche Kulturförderung vom Landkreis Aurich bekommen die letzten 2 Jahre. Mhm. Aber es ist jedes Jahr schon auch immer ein Kampf. Und auch jetzt direkt nach Corona gab es auch mal eine Phase, da wussten wir nicht, ob es weitergeht. Weil da haben wir nur durch eine sehr großzügige private Spende tatsächlich ein Festival wuppen können. Und seitdem haben wir das Glück mit dieser Kulturförderung vom Landkreis Aurich gehabt.
Ja.
Aber es ist jedes Jahr wieder ein Bangen und Hoffen.
Mhm. Also jedes Jahr aufs Neue, ja. Ja, das heißt, durch so eine Mitgliedschaft im Förderverein kann man natürlich auch eben zum Erhalt von wertvoller Kultur in der Region Ostfriesland beitragen. Und ich denke, so in den heutigen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir uns mit ganz viel wunderbarer Kultur umgeben, denn das macht unsere Herzen weit und das brauchen wir.
Wichtiger denn je.
Ja, genau. Gibt es noch weitere Sponsoring-Aktionen, die erwähnt werden dürften?
Tatsächlich für das Festival erstmal nicht. Also wir machen das ja auch alle irgendwie in unserer Freizeit, dieses Festival. Und da fließt sehr viel Zeit rein.
Ja.
Das heißt, wir müssen das für uns auch übersichtlich halten.
Ansonsten
reicht es dann in einem anderen Bereich nicht, dieses Festival auf die Beine zu stellen. Wenn wir
Ach, du meinst, dass man jetzt sich nicht noch hinsetzen kann und das groß akquirieren kann?
Genau, wenn wir jetzt noch irgendwie eine Crowdfunding-Aktion starten würden oder so, dafür reicht dann einfach die Zeit nicht. Dann müssten wir dann noch jemanden im Verein haben.
Ja.
Ja.
Oder halt eben vielleicht Leute, die diesen Podcast hören und
oder
sagen,
so.
Das ist erstmal eine Gelegenheit.
Ja, genau. Ja, wer weiß.
Das wäre
Meldet
ja ganz
euch.
Toll. Ja, lass uns noch mal kurz ein bisschen erzählen, was ist da zu erwarten in diesem Jahr 2024 bei dem Gitarrenfestival.
Ja, wir haben 6 Acts und zwar werden am ersten Abend, ich hoffe, ich kriege das jetzt ohne Hilfe zusammen, das Festival eröffnen werden der European Guitar Award Gewinner Christian Zack, der halb Deutscher, halb Chilene ist und sehr viel südamerikanische Musik mitbringt und zusammenkommt mit Valentina Solis am Kontrabass und am Charango, was ein ganz kleines südamerikanisches Saiteninstrument ist. Viele chilenische, argentinische, bolivische Rhythmen. Das wird ganz, ganz spannend. Und Christian schreibt auch fantastische Eigenkompositionen. Dann spielt Sophie Chassé, eine Singer-Songwriterin, die auch eine fantastische Gitarristin ist, die ich schon länger kenne und sehr, sehr schätze. Die ja singt auch, das heißt, wir haben auch immer mal andere Instrumente und Gesang dabei, nicht nur Gitarre.
Sie ist auch Bassistin.
Ich
habe sie auf der Bühne gesehen bei An Mai Kantereit.
Ja, richtig.
War ich vollkommen fasziniert.
Ja, das ist toll. Und dann spiele ich am Freitag den Abschluss mit Bjarke Fellgren und zwar wird das das erste kleine Konzert, wo wir Ausschnitte aus dem neuen Album spielen.
Also
und das ist für mich natürlich auch eine Herzensangelegenheit, die Stücke das erste Mal dann in Frebsum direkt zu zeigen. So die ersten Release-Konzerte werden alles Heimatkonzerte, also erst Ostfriesland. Und davor haben wir 2 Konzerte noch in Hamburg, wo ich jetzt wohne, und in Dresden, wo ich 11 Jahre gewohnt habe. Das heißt, wir haben erstmal so die Homebases. Und am Samstag spielt mein Organisatorenkollege Philipp Wiechert zusammen mit Falk Breitkreuz. Falk Breitkreuz ist Bassklarinettist, auch ein ganz fantastisches Instrument und so ein toller Musiker. Philipp auch natürlich, die spielen wunderschöne eigene Duo-Stücke. Dann haben wir Jamie Faulkner, australischer Singer-Songwriter, der in Düsseldorf lebt. Und wen habe ich vergessen? Rosmarin habe ich vergessen.
Aus den Niederlanden, ne?
Aus den Niederlanden, genau. Die mit der Bratsche kommt und ganz vielen Effekten und singt. Der einzige Act dieses Jahr ohne Gitarre, aber sie hält die Bratsche wie eine Gitarre ab und zu. Deshalb darf sie kommen. Sie war letztes Jahr schon da und hat ein fantastisches Konzert gespielt.
Klasse. Oh Mann, ja ich glaube, ich werd das irgendwie möglich machen. Also
okay,
wenn ich nicht selber alle bin, weil wir spielen mit der Band am 4. September in Aurich im Landschaftsforum und am 5. September im Tamshof in Bundahee im Rahmen der Gezeitenkonzerte, den Epilog. Ne?
Viel
und
los in Ostfriesland.
2 Abende direkt hintereinander und dann schließt sich ja praktisch, also wäre dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Samstag wäre dann das Gitarrenfestival.
Ja. Mhm.
Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das kräftemäßig schaffe, aber ehrlich gesagt, ich muss ja nur hinkommen und zuhören.
Genau, es gibt eine Hängematte Backstage, vielleicht kannst du dich da kurz erholen.
Und bei den Workshops, was wird da geboten? Also was wird da, wahrscheinlich werden da verschiedene Stilistiken.
Ja, es gibt, also wir decken da auch sehr viel ab von für Anfänger-Themen, für Fortgeschrittene. Philipp Wiechert wird einen Workshop namens Üben, Üben geben, also wie man irgendwie aus so 10 Minuten Zeit am Tag das Beste rausholt, was auch für Anfänger und Fortgeschrittene interessant ist. Christian Zack wird ein bisschen Überblick über so typische südamerikanische Rhythmen geben.
Mhm.
Was auch ganz spannend ist, erst recht, wenn man sich damit noch so gar nicht beschäftigt hat, da mal so ein Gefühl für zu bekommen. Ich werde einen Workshop zum Thema Fingerstyle geben, was ganz weit gefasst ist. Und eigentlich geht es darum, mit Fingern die Gitarre so ausdrucksvoll zu spielen, aber ein bisschen ab von der typischen klassischen Gitarrentechnik, sondern so ein bisschen auszuloten, was geht da noch. Und J.M.I. Fuckner wird einen Songwriting-Workshop geben. Das heißt, wenn jemand eigene Songs schreiben möchte da oder einen Einblick bekommen möchte, wie J.M.I. seine schreibt.
Ja, es ist immer inspirierend. Auch, also selbst wenn man schon selber Songwriter oder Songwriterin ist, ist es immer inspirierend, an solchen Workshops mal teilzunehmen und neue Ideen zu bekommen.
Genau, die sind samstagmittags dann und abends sind dann wieder Konzerte.
Ja, toll. Genau, so. Zum Abschluss noch etwas Wissenswertes über Ostfriesland, was eben mit dem Motto des Festivals auch zu tun hat. Das Motto ist nämlich Musik der Welt am tiefsten Punkt. Und der Ort Frebsum hat eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die sich Frebsumer Meer nennt und nach der Trockenlegung zu einem großen Teil unter Normalnull liegt. Und von 1983 bis 1988 galt diese Fläche mit 2,5 Metern unter Normalnull als der tiefste Punkt Deutschlands und hatte sogar einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft.
Ja.
Der tiefste Punkt Ostfriesland ist es nach wie vor. Und von daher ist das schon witzig, dass ihr das als Motto unten drunter stehen habt. Musik der Welt am tiefsten Punkt.
Ja, genau. Das ist also alle Konzerte, die in Frebsum stattfinden, auch von dem Kulturgulfo Frebsum, wo jetzt ich gar nicht involviert bin, außerhalb des Gitarrenfestivals. Da gibt es immer diesen Slogan. Und Holger, der das in Frebsum organisiert, fügt dann oft so augenzwinkernd hinzu, dass es von da nur noch bergauf gehen kann.
Ach so.
Ja.
Ah ja. Ja, und eigentlich musste ich jetzt hier so für mich so am Ende feststellen, durch deine Gitarre bist du vom Eigenbrötler zum Netzwerker geworden. Und zwar nicht, also alle Achtung, das ist ja, du bringst ja die ganze Welt zusammen eigentlich in Ostfriesland. Und du bist selber mittlerweile ja auch sogar weltweit unterwegs.
Genau.
Kann man so sagen, ne? Genau.
Jo, ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt immer noch alleine in meinem Zimmer nach Akkorden suchen würde, würde ich das nicht hauptberuflich machen. Manchmal gibt es Monate, da nimmt man die Gitarre gar nicht in die Hand, weil man nur noch am Videos schneiden und
Social Media
und telefonieren und Konzerte organisieren und sonst was ist.
Ach, das ist bei dir aber auch so, dass du wirklich manchmal über Wochen
ja, klar. Also
praktisch gar keinen Kontakt zu deinem Instrument hast außerhalb von der Bühne.
Also ich habe tatsächlich im April die Gitarre außerhalb der Bühne.
Das war der Hund.
Also im April habe ich die Gitarre außerhalb der Bühne nicht angefasst und das ist eine Sache, die sich definitiv ändern muss. Das ist so für mich jetzt auch so eine Zukunftsvision, dann auch Thema Eigenbrötler, dass man eben sich vielleicht doch ein kleines Team aufbaut. Und wenn es nur eine weitere Person ist, damit das Kreative eben nicht
leidet.
Zu kurz kommt und leidet. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, tut es das gerade.
Ja.
Es läuft total gut. Ich habe jetzt eine USA-Tour nächstes Jahr, 2 Monate lang, 40 Konzerte in 60 Tagen.
Wow.
Dann
in China bist du auch?
In China bin ich,
aus Friesland erzählt? Ja, genau. Mhm.
Und also das zieht schon alles Kreise, aber das ist einfach mit sehr viel organisatorischem Aufwand verbunden.
Mhm.
Ich fühle das, also es ist ein großes Privileg, das machen zu können. Ich bin total happy und hoffe bald mal wieder ein bisschen mehr Stücke zu schreiben und wieder neue Sachen machen zu können. Und das wird auch passieren. Jetzt über den Sommer wird es ein bisschen ruhiger.
Ja, schön.
Aber es ist schon spannend, was man alles so macht als Musiker plötzlich, wenn man doch eigentlich nur da an den Seiten zupfen möchte.
Ja, aber es ist halt eben auch ein Unternehmen, ne?
Richtig,
darf
so man ist
nicht.
Es.
Ja. Und wenn man das komplett eigenverantwortlich macht, in Eigenregie, dann ist das.
So ist es.
Aber dann wünsche ich dir von Herzen, dass es dir gelingt, dir da ein Team aufzubauen, dass sich da Leute finden, genauso wie bei dem Förderverein, dass dann einfach Ehrenamtliche da sind, die sagen, wir machen das.
Mhm.
Und das wünsche ich dir sehr, dass du da auf jeden Fall, und das wird auch kommen.
Also ja, klar.
Definitiv.
Ja.
Ja, dann sind wir am Ende angekommen und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe zu danken, es war richtig schön hier.
Und jetzt essen wir noch ein Süppchen.
Das machen wir. Alles klar. Danke dir.
Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.